In der Fußgängerzone gab es in Witzenhausen meines Wissens früher keine Kübelbepflanzung mit Gemüse.
Urbane Landwirtschaft ist ein globaler Trend, den man auf allen Kontinenten mittlerweile beobachten kann.
Auf der einen Seite des Gebäudes wird das Saatgut reingeschoben und auf der anderen Seite wird im Prinzip die fertige Pflanze wieder aus dem Gebäude entlassen, wird dann entsprechend beerntet.
Drei Personen, drei Perspektiven, drei Projekte. Sie alle wollen die Landwirtschaft mitten in unsere Städte holen. Eine Stadtgärtnerin bepflanzt jeden Winkel einer hessischen Kleinstadt mit Gemüse. Ein Landschaftsplaner macht sich Gedanken über den Erhalt von Ackerflächen in einer wachsenden Metropole Nordafrikas. Und ein Agrarwissenschaftler plant den Anbau von Reis in Hochhäusern. Sie könnten dereinst in den Megacities dieser Welt stehen. Aber zurück in die Gegenwart. Im nordhessischen Witzenhausen ist unter dem Label Unvergessbar, die essbare Stadt, in den vergangenen Jahren einiges gewachsen und gewuchert. Eine ganze Reihe kreativer Pflanzideen für die Innenstadt haben Silvia Hable und ihre Mitgärtner hier umgesetzt. Zum Beispiel die Pflückoasen.
Wir hatten privat angefangen, einfach Gemüsekübel vor unsere Wohnungen zu stellen. Teilweise so brachliegende Ecken in der Innenstadt, vielleicht von einem Quadratmeter. Da haben wir dann angefangen, einfach Tomaten reinzupflanzen. Wir haben immer wieder kommuniziert, was wir machen möchten. Und sind dann wirklich von Laden zu Laden gelaufen und haben gesagt, wir möchten dieses Jahr die Stadt mit Gemüse begrünen, würden Sie mitmachen? Und über 60% haben jetzt irgendeine essbare Pflanze vor oder in ihren Laden hineingestellt.
Die Bäckerei, die Boutique oder auch das Eiscafé, wo zuvor Primeln und Geranien blühten, gedeihen jetzt Tomaten, Zucchinis, Peperonis. Und in jedem Pflanzkübel steckt auch ein Unvergessbar-Schild mit dem Namen der Pflanze, dem des Gärtners und der Botschaft Pflücken erlaubt. Doch bei diesen kleinen Oasen ist es nicht geblieben in Witzenhausen. Ein Mehrgenerationengarten auf dem Gelände eines Seniorenheims ist ins Leben gerufen worden. Die Stadtgärtnerinnen und Stadtgärtner ernten auch das Obst, das auf den Hängen in der Umgebung wächst und das schon seit geraumer Zeit niemand mehr gepflückt hat. Sie feiern Feste, auf denen sie Saatgut aus der Region tauschen. Und sie haben auch einen Schaugarten angelegt.
Mit über 120 ganz interessanten Stauden, vor allem Kräutern, die alle an unser Klima angepasst sind, die aber teilweise sehr unbekannt sind und auch Gewürze ersetzen können, die sonst von weit hergebracht werden müssen. Und im unteren Teil haben wir auch noch ein Gemüsebeet angelegt. Da wachsen jetzt im Moment, ich weiß nicht, ungefähr 20 Kürbisse, 30 Tomaten, Bohnen, Mais, Ringelblumen, Sonnenblumen, Pflückgemüse, Mangold, Zucchini, Gurken. Und da ist natürlich dann auch die spannende Frage, die Leute hatten im letzten Jahr noch Berührungsängste, nur sehr wenige haben sich getraut, was zu nehmen. Und jetzt müssen wir mal gucken, nachdem wir das Konzept so bekannt gemacht haben und alle jetzt wissen, um was es geht, wie das mit dem Ernten abläuft.
Die Stadtgartenbewegung boomt. Witzenhausen ist nur eine von vielen Städten, die die urbane Landwirtschaft für sich entdeckt haben. Allerdings eine der aktivsten. Silvia Hable wundert das nicht. Schließlich war Witzenhausen bis vor wenigen Jahrzehnten eine Ackerbürgerstadt, in der jede Familie einen eigenen Hausgarten hatte, die meisten dazu auch noch Landwirtschaft. Als Selbstversorger ernährte man die Familie. Das war damals keine Besonderheit. Was also ist neu an der aktuellen Stadtgartenbewegung?
Das Neue daran ist eben das Vernetzende, dass es eben nicht mehr so ist, eine Familie hat von Geburt aus das Land und das steht ihr zu, sondern heutzutage haben die meisten Menschen ja gar kein Land mehr in Witzenhausen. Auch ich besitze kein eigenes Land dort. Und wir müssen uns überlegen, wie wir als Landlose überhaupt an Land kommen, wie wir das Essen, was dort teilweise in Reichtum und Fülle wächst, sinnvoll verteilen können, wer es verteilt.
Es ist eine Mischung verschiedener Motive, die die Stadtgärtnerinnen und Gärtner antreibt. Im Vordergrund stehen soziale Fragen. Wie kann das Land, wie können die Lebensmittel gerecht verteilt werden? Aber auch Fragen der individuellen Lebensführung sind berührt. Wie möchte ich leben? Wie werde ich mich in Zukunft versorgen? Was möchte ich essen? Nicht zuletzt setzen sich die Profi-Stadtgärtner mit Fragen der globalen Politik auseinander. Sie wissen, auch vollständige Selbstversorgung wird im heutigen Witzenhausen ein schönes Ziel bleiben. Dennoch sollen ihre gärtnerischen Aktivitäten einen Beitrag leisten zur Lösung der weltweiten Ernährungs-, Rohstoff- und Wachstumsprobleme.
Ja, natürlich spielen die damit rein. Also, dass die Bevölkerung in Witzenhausen explodiert, ist eher unwahrscheinlich. Aber wir sind ja auf derselben Erde wie alle anderen Menschen. Und da geht es ja ganz stark darum, dass alle Rohstoffe, auf deren unser modernes industrialisiertes Leben im Moment basiert, nicht mehr in dem Maße vorhanden sind, wie es für die Welternährung wichtig wäre. Und aus diesem Grunde haben wir auch gesagt, natürlich wird jetzt der kleine Garten oder der kleine bepflanzte Kübel in der Fußgängerzone von Witzenhausen nicht den Unterschied machen, aber wir sehen das auch als Teil der Bewusstseinsarbeit und als Teil dessen, sich wieder mit dem zu verbinden und auseinanderzusetzen, um was es dann im großen globalen Kontext geht.
Der globale Kontext ist bei dem Projekt zur urbanen Landwirtschaft in Casablanca vom Fachgebiet Landschaftsarchitektur der TU Berlin von vornherein gegeben. Casablanca. Das ist nicht mehr der kleine Zufluchtsort, vor dessen exotischer Kulisse das Hollywood-Kino der 40er Jahre sein berühmtes Antikriegs- und Liebesdrama drehte. Heute handelt es sich um die größte Stadt Marokkos und eine rasant wachsende Metropole. Vor nicht mal 100 Jahren wohnten hier 20.000 Menschen. Heute sind es knapp 5 Millionen. Und so wird immer mehr Land gebraucht, immer mehr Boden versiegelt, der zuvor der Landwirtschaft gehörte. Der Berliner Landschaftsplaner Christoph Kasper sagt:
Durch Bodenspekulation, selbst in Casablanca, kann man von Bodenpreisen reden, die vergleichbar mit Berlin oder sogar New York sind. Und durch den hohen ökonomischen Druck passiert Folgendes: Ein Großteil der Farmer gibt die Aktivitäten einfach auf, obwohl sie das Potenzial hat, weiter Nahrungsmittel zu produzieren, ganz stadtnah und dort auch die zusätzlichen Qualitäten, die so eine grüne produktive Infrastruktur mit sich bringt, anzubieten.
Die Stadt Casablanca dehnt sich immer weiter aus. An den Rändern dieser gefräßigen Stadt, wo noch Natur zu finden ist und auch noch Landwirtschaft betrieben wird, liegt der Fokus des Casablanca-Projektes. Zum Beispiel in Ouled Ahmet, einem eher ärmlichen Ort, der 10 Kilometer vom Stadtkern entfernt, in einer besonders schönen Landschaft am Meer liegt. Hierher sind in den letzten Jahren viele Menschen gezogen, weil sie sich das Leben im Zentrum von Casablanca einfach nicht mehr leisten konnten. Das brachte eine wild wuchernde Besiedlung mit sich.
Die Frage ist, was für Arten von Interventionen sind notwendig, um die bestehenden Farmer mit den Städtern an der Stelle zu verbinden? Und aus dem Grunde gibt es dort ein Schulgartenprojekt, wo wir mit einer Schule zusammenarbeiten, wo schon Kindern ganz, ganz früh der Wert der Nahrungsmittelproduktion nahegelegt wird. Weil die sind sozusagen die Multiplikatoren, die tragen das Wissen dann wieder in ihre Familien rein. Und der nächste Schritt war dann ein Aufbau einer Farm solidär, also einer ja, solidarischen Farm, wo Frauen, die ja in der Regel etwas benachteiligt sind in diesen arabischen Kulturen, eben auch die Möglichkeit haben, Nahrungsmittel zu produzieren, damit auch einen Beitrag zum eigenen Haushaltseinkommen erzielen können.
Ein Schulgarten und eine Farm für Frauen. Zwei von vielen Ideen. An anderer Stelle wurden Gemeinschaftsfarmen gegründet, die es den Bauern erlauben, günstiger zu produzieren. Es wird einheimisches Wissen über die Landwirtschaft gepflegt. Der Sinn für gesundes Essen wird wiederbelebt. Es werden Naherholungsgebiete geschaffen. Oder technische Lösungen entwickelt, um das ungenutzte Brauchwasser der Metropole wiederzuverwenden. So kann urbanes Gärtnern im großen Maßstab aussehen. Die Landschaftsarchitekten für Casablanca haben dabei viel gelernt von der deutschen Stadtgartenbewegung, die einige Nummern kleiner in Witzenhausen und anderswo aufgeblüht ist. Christoph Kasper stellt den Vergleich her.
1:1 lassen sich gewisse Lösungen, die man entwickelt hat, nicht transferieren, aber die grundlegenden Aspekte lassen sich schon übertragen. Und vor dem Hintergrund, dass es in Casablanca oder in schnell wachsenden Megaregionen die Chance besteht, dass gewisse infrastrukturelle Investitionen noch nicht getätigt worden sind, das sind sogenannte Latecomer-Cities, besteht da sozusagen die Chance, eine nachhaltige Stadtentwicklung voranzutreiben, indem man so eine grüne, produktive Infrastruktur entwickelt.
Urbane Landwirtschaft also als Chance für die wachsenden Städte dieser Welt. Auch Joachim Sauerborn will die Landwirtschaft in die Metropolen Afrikas und Asiens holen. Allerdings nicht in Form von Pflückoasen oder Schulgärten. Mit Urban Gardening hat seine Idee nichts zu tun. eher mit Hochtechnologie. Der Agrarwissenschaftler von der Universität Hohenheim arbeitet daran, dass Getreide künftig downtown in Hochhäusern wachsen kann. Seine Lösung heißt Skyfarm. Als erstes will Joachim Sauerborn mit seinem Team ein Hochhaus für Reis entwickeln. Das Grundnahrungsmittel für einen großen Teil der Menschheit.
Mit, sagen wir, 20 Stockwerken. Jedes Stockwerk ist für sich geplant. Das heißt, auf der einen Seite des Gebäudes wird das Saatgut reingeschoben und dann läuft ein Förderband über dieses Stockwerk von der einen Seite über die gesamte Vegetationsperiode.
Während die jungen Reispflänzchen ständig von einem feinen Nährstoffnebel eingesprüht werden und mit Blitzlichtern beleuchtet werden.
Und auf der anderen Seite wird im Prinzip die fertige Pflanze wieder aus dem Gebäude entlassen, wird dann entsprechend beerntet. Und in diesem Stockwerk selber wäre dann auch nicht irgendwie ein Mensch zugange, der sich um die Pflanzen kümmert, damit eben nicht durch den Mensch auch irgendwelche Mikroorganismen eingeführt werden. Das Saatgut muss völlig infektionsfrei sein. Und dazu ist es natürlich auch eine Herausforderung, wie schafft man es, Saatgut so weit frei zu bekommen von irgendwelchen Belastungen mit Sporen von Bakterien oder von Pilzen oder auch von Insekten, die eventuell unter der Spelze liegen bei Reis. Und das ist eine auch forscherische Leistung, die erstmal erbracht werden muss und bewiesen werden muss, dass das funktioniert.
Unmöglich, wird mancher sagen. Absurd. Nach Büro-, Bank- und Wohnhochhäusern sollen demnächst Reistürme in den Himmel wachsen? Vielleicht auch noch Weizen oder Mais? Getreide gehört aufs Feld, unter den freien Himmel. Aber wenn Joachim Sauerborn die Vorzüge seines Reishochhauses aufzählt, merkt man, wie konkret schon darüber nachgedacht wird. So ein Hochhaus würde nicht nur enorme Flächen einsparen, sondern auch sehr viel Wasser. Wasser, mit dem Reisfelder in der freien Natur geflutet werden. Die Methanabgase beim herkömmlichen Reisanbau würden wegfallen und der Dünger für das Pflanzenwachstum könnte in einem Kreislauf durchs Hochhaus geführt und so wiederverwendet werden. Auch Pestizide könnten komplett weggelassen werden und natürlich wären die vielen Transportfahrten von den Reisfeldern in die Städte überflüssig. Und?
Wir sind nicht witterungsabhängig, das heißt, wir können das ganze Jahr über unter optimalen Bedingungen produzieren, was sie draußen in der Vegetation nicht können. Das heißt, da können sie in der Regel einmal pro Jahr ernten. Bei 120 Tagen, die der Reis braucht, bis er fertig ist, können sie also in einem Jahr in einem solchen Hochhaus 3 Ernten einfahren. Und das im Prinzip 24 Stunden am Tag. Dadurch kriegen sie natürlich ganz andere Ertragsleistungen hin, als das in der konventionellen Form der Landbewirtschaftung stattfindet. Außerdem, letzter Punkt, wir haben eine kontinuierliche Produktion, was natürlich dann auch die Preisschwankungen vielleicht vom Weltmarkt nehmen könnte. Weil in dem Moment, wo heute irgendwo Waren knapp werden, Getreide knapp ist aufgrund von irgendwelchen Witterungsbedingungen, steigen die Aktienpreise und es wird teuer.
Schließlich werde die Weltbevölkerung von 7 Milliarden auf über 9 Milliarden Menschen bis zum Jahr 2050 anwachsen, rechnet Joachim Sauerborn vor. Und damit steige die Nachfrage nach Nahrungsmitteln um das Doppelte. Zugleich können aber die Erträge aus der Landwirtschaft nicht einfach verdoppelt werden. Die Flächen lassen sich nicht beliebig ausdehnen, der Urwald nicht folgenlos roden. Wenn die künftige Welternährung nach immer mehr Lebensmitteln verlangt, brauchen wir eine Technologie, die ohne zusätzliche Flächen in der Natur auskommt. Davon ist Joachim Sauerborn überzeugt. Billig, sauber und in Hülle und Fülle. Wird so mit Agrarhochhäusern vielleicht die rundum sorglos Landwirtschaft, besser gesagt, die Stadtwirtschaft von morgen aussehen? Das werden am Ende wir Verbraucher entscheiden. Wollen wir unseren Reis aus dem Hochhaus beziehen oder doch lieber vom Feld? Welche neuen landwirtschaftlichen Ideen werden wir gedeihen lassen? Und wie grün werden unsere Städte in Zukunft sein?